ARD.
Abschreckung kann ja zweierlei heißen. Einerseits kann Abschreckung was sehr, sehr Martialisches sein. Nämlich, wenn einer uns angreift, dann schlagen wir zum Beispiel ihm in Moskau aufs Haupt. Das wären beispielsweise konventionelle Mittelstreckenraketen. Das ist eine Abschreckung, die eine Art Racheabschreckung ist und die die Gefahr in sich birgt, in den Atomkrieg zu führen. Eine andere Form von Abschreckung, die weniger aggressiv ist und dem relativen Pazifisten plausibler vorkommt, läuft darauf hinaus, dass man sagt, wir schrecken einen Angreifer vor dem Angriff auf unser Territorium ab, indem wir ihm zeigen, dass dieser Angriff keine Aussicht auf Erfolg hat. Wir sorgen dafür, dass sie keinen Zentimeter vorwärts kommen. Dafür braucht es keine aggressiven Waffen, sondern Defensivwaffen.
Das sagt Olaf Müller, Philosophieprofessor in Berlin, der Abschreckung neu denken will und deshalb einen relativen Pazifismus ins Spiel bringt.
Derweil ist Russlands Außenminister Lavrov in Nordkorea, um die nicht gerade pazifistische Partnerschaft zu stärken.
Die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg gestalten sich weiter schwierig.
Was zu der Frage führt, wie stark die islamistische Hamas dort eigentlich noch ist. Hallo, ich bin Britta Geldschläger.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 12. Juli um 14.30 Uhr. Wir beginnen, wie so häufig, mit der Ukraine, die in der vergangenen Nacht von Russland mit mehr als 600 Drohnen und Raketen angegriffen wurde.
Nach ukrainischen Angaben kamen dabei 4 Menschen ums Leben, 2 im Zentrum des Landes und 2 in der westukrainischen Stadt Tschernivtsi. Die Behörden melden zudem 29 Verletzte, darunter ein 11-jähriger Junge im westukrainischen Lviv.
Man hat den Eindruck, dass sich die russischen Angriffe in der letzten Zeit auf den Westen der Ukraine konzentrieren. Gibt es dafür Gründe?
Naja, die Westukraine ist ein wichtiger Umschlagplatz für westliche Militärhilfe. Das spielt sicher eine Rolle. Es werden aber vor allem Wohn- und Geschäftshäuser und damit Zivilisten getroffen. Und der Westen des Landes ist ja auch sehr weit von der aktuellen Frontlinie entfernt. Der ukrainische Präsident Selenskyj sieht daher in den nächtlichen Angriffen Russlands auf Gebiete im Westen der Ukraine einen weiteren Beleg für den mangelnden Friedenswillen Moskaus. Der Kreml setze damit ein Zeichen, das der Westen nicht ignorieren dürfe.
Wegen der anfliegenden russischen Geschosse hat die polnische Luftwaffe jedenfalls bereits Kampfflugzeuge in die Grenzgebiete zur Ukraine entsandt. Die russische Bedrohung rückt also gefühlt näher.
Oh ja, und auf die Frage, wie der Westen darauf reagieren, heißt also sich davor schützen soll, wird derzeit in erster Linie eine Antwort gegeben, nämlich Aufrüstung. Für Hunderte von Milliarden Euro werden Waffen gekauft, um sich wehren zu können, wenn der russische Präsident Putin irgendwann beschließt, seine Drohnen und Raketen noch weiter Richtung Westen zu schicken. Der Berliner Philosophieprofessor Olaf Müller, wir haben ihn am Anfang des Podcasts ja schon kurz gehört, stellt dem die Idee eines relativen Pazifismus entgegen. Also nicht das biblische, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die linke hin, sondern eine andere Art der Abschreckung und des Sich-Wehrens. Mein Kollege Tillmann Seiler vom Bayerischen Rundfunk hat mit Professor Müller über Pazifismus in Zeiten der Aufrüstung gesprochen und ihn gefragt, was für ihn dieser Pazifismus bedeutet.
Je kriegerischer eine vorgeschlagene Handlung ist, desto zweifelhafter ist sie erstmal moralisch. Also wir denken hier in Grautönen. Und insofern sind Verteidigungshandlungen im Vergleich zum Beispiel zu diesen widerwärtigen Angriffshandlungen Putins erstmal nicht so zweifelhaft.
Das deutsche Credo in der Politik ist bislang, die Ukraine bei ihrem Verteidigungskampf mit Waffenlieferungen zu unterstützen. Das wiederum lehnen sie ab. Warum?
Ja, das ist eine Abwägungsfrage, bei der man durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann. Also ich würde die Gegenseite da jetzt überhaupt nicht angreifen deswegen. Aber die Sorge, die sich mir aufdrängt, zusätzlich zu der Sorge vor einem erstarkenden Russland, das gefährlich wird imperialistisch, eine weitere Sorge, nämlich die Sorge, dass die Eskalation direkt in einen Atomkrieg führen könnte. Das ist so gefährlich, und es war ja im Kriegsverlauf auch kurz davor, im Jahr 2022. Das ist so gefährlich, dass ich mir auch darum Sorgen mache, und das hat mich zu einer anderen Einschätzung kommen lassen als die Mehrheit der öffentlichen Meinung in Deutschland.
Das werden wir auch gleich noch vertiefen, aber davor nochmal die Rückfrage, beißen sich Ihre beiden Positionen nicht? Also wenn der Freund angegriffen wird und er verteidigt sich, warum sollten wir ihm dann nicht mit Waffen helfen dürfen?
Ja, jeder, bei dem das Herz am rechten Fleck schlägt, wird erstmal der Satz plausibel vorkommen. Wir müssen Freunden, die Opfer einer Aggression sind, helfen. Und dann gibt es eine Sorge, die Sorge vor dem Atomkrieg. Und beides muss in ein Gleichgewicht gebracht werden. Und was meine Sicht darauf auszeichnet, ist, dass ich sage, wir haben hier eine Spannung. Es gibt keine saubere Lösung. Beide Seiten riskieren, einen fatalen Fehler zu machen. Und wer so tut, als ob er eine fertige Lösung hätte, der denkt unterkomplex.
Also Sie denken von diesem schlimmstmöglichen Szenario eines Atomkriegs her. Nun wird ja aktuell Russland eben als größte Bedrohung auch für uns ausgemacht, also ein imperialistisch agierender Staat, der sich gewiss auch gerne weitere Teile Europas einverleiben würde. Wie sorgen wir nun dann dafür, dass Putin abgeschreckt wird, wenn nicht mit Waffen?
Ja, schauen wir vielleicht auf die Prognosen, die die Generäle als Worst-Case-Szenario uns jetzt vorlegen. Die sagen ja, so in 3 bis 5 Jahren könnte Russland soweit sein. Im Moment ist die russische Armee ja ziemlich kaputt geschossen, aber wenn die jetzt das alles wieder aufbauen, dann könnte es in 3 bis 5 Jahren dazu kommen, dass die NATO-Ostgrenze angegriffen wird. Und deswegen sagen wir ja, wir müssen uns vor diesem Szenario in Acht nehmen. Die Sorge finde ich völlig berechtigt. Und das führt dazu, dass wir jetzt Aufrüstungsprogramme finanzieren wollen, riesige. Und da würde ich mit dem relativen Pazifismus drauf so reagieren, dass ich sage, okay, wenn wir schon so viel Geld in die Hand nehmen, dann bin ich dafür, eher defensive Waffen zu finanzieren als aggressive. Und Sie haben ja gerade das Stichwort von der Abschreckung gebracht. Abschreckung kann ja zweierlei heißen. Einerseits kann Abschreckung was sehr, sehr Martialisches sein, nämlich wenn einer uns angreift, dann schlagen wir zum Beispiel ihm in Moskau aufs Haupt. Das wären beispielsweise konventionelle Mittelstreckenraketen. Das ist eine Abschreckung, die eine Art Racheabschreckung ist und die Gefahr in sich birgt, in den Atomkrieg zu führen. Eine andere Form von Abschreckung, die weniger aggressiv ist und dem relativen Pazifisten plausibler vorkommt, läuft daraus hinaus, dass man sagt, wir schrecken einen Angreifer vor dem Angriff auf unser Territorium ab, indem wir ihm zeigen, dass dieser Angriff keine Aussicht auf Erfolg hat. Das wäre Abschreckung am Boden. Ne? Also wir sorgen dafür, dass sie keinen Zentimeter vorwärts kommen. Dafür braucht es keine aggressiven Waffen, sondern Defensivwaffen.
Gehen wir mal vom Szenario des Atomkriegs weg. Wenn Deutschland jetzt direkt angegriffen würde, also sozusagen russische Truppen marschieren bei uns ein, sollten wir uns dann noch verteidigen oder sollten wir in dem Szenario gleich die Waffen strecken?
Ja, das kommt ja sehr darauf an, wie das Szenario dann aussieht. Als beispielsweise Mariupol belagert wurde, das ist ja 86 Tage lang beschossen worden, da fand ich es klüger, die weiße Fahne zu hissen. Die Stadt ist ja jetzt nicht wiederzuerkennen, es ist ja absolut unmenschlich dort gewesen. So, also wenn vor einer Stadt eine Armee ist und die Stadt soll eingenommen werden und wird schon beschossen und so weiter, dann ist es vielleicht besser zu kapitulieren. Aber vielleicht sollte man es gar nicht erst bis dahin kommen lassen. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu verhindern. Ich habe ja schon davon gesprochen, dass ich für defensive Abwehrkräfte an der NATO-Ostflanke bin. Eine andere Sache, die wir auch diskutieren sollten, ist die Frage der Wehrpflicht. Wir reden jetzt darüber, dass vermutlich die Wehrpflicht wieder kommen muss. Und da sage ich als Pazifist, wenn wir sie schon einführen, sollten wir eine Wahlfreiheit für die jungen Leute, Frauen und Männer einführen, dass sie nämlich wählen können, einerseits zwischen dem Einüben militärischer Verteidigungsgewalt und andererseits zwischen dem, was man soziale Verteidigung, zivilen Widerstand nennt. Also es geht nicht darum, einen Ersatzdienst alter Machart wieder einzuführen, dass die im Krankenhaus und im Altenheim und im Krankenwagen dienen sollen. Das hat ja mit Verteidigung nichts zu tun, sondern dass sie etwas versuchen sollen aufzubauen, was systematisch eine Art Verteidigung ohne Waffen bedeutet. Das ist weltweit noch nie groß probiert worden.
Können Sie da Beispiele nennen, wie das dann ablaufen sollte, was man da zum Beispiel tun könnte aus Ihrer Sicht?
Genau. Also stellen Sie sich vor, dass eine Panzerkolonne auf einer Straße in eine Stadt eindringen will. Die Panzer sind ja ziemlich langsam. Nun kann man an die elementare Menschlichkeit der Panzerfahrer appellieren. Das sind ja nicht die Befehlshaber, sondern ganz normale Leute. Und kann sich dorthin stellen und wehrlos zeigen, dass man kein Böser ist, sodass die Gegenseite sich gar nicht darauf herausreden kann, irgendwelche Feinde zu bekämpfen. Denn es sind ganz normale Zivilisten, die ihnen gegenüberstehen. Das ist das Maximum und auch das Riskanteste an zivilem Widerstand, das man sich vorstellen kann. Interessant ist, dass solche Kampagnen durchaus Erfolg hatten in der Geschichte.
Der Pazifismus müsste ja auch von einer Mehrheit getragen werden, damit er sozusagen real existieren kann. Das heißt, wenn Sie schon von der Minderheitenposition sprechen, Sie rechnen gar nicht wirklich damit, dass Ihre Thesen die Massen erreichen, oder?
Na, warten wir es mal ab. Also wenn wir die Wehrpflicht einführen mit dieser Wahlmöglichkeit, die ich jetzt ins Spiel gebracht habe, dann bin ich doch ziemlich gespannt darauf, wie sich die Mehrheit der jungen Männer und Frauen entscheiden wird. Das wissen wir gar nicht. Was wir wissen ist, dass in Umfragen, ich glaube 70-80% der jungen Leute sagen, dass sie niemals mit der Waffe für Deutschland kämpfen würden. Sie sind nicht gefragt worden, ob sie mit den Mitteln des zivilen Widerstands aufstehen würden und sich auch einem Risiko aussetzen würden. Das wissen wir nicht. Aber ich denke schon, dass ein erklecklicher Teil der jungen Leute sich für den friedlichen Arm der Verteidigung entscheiden würde. Eine Art Abstimmung mit den Füßen. Und das können wir nicht vorhersehen, aber ich finde, wir sollten ihnen die Wahlfreiheit geben.
Der Berliner Philosophieprofessor Olaf Müller und seine Idee des relativen Pazifismus.
Eine Idee, die aktuell sicher sehr weit vom Mainstream weg ist, aber vielleicht gerade deshalb auch mal durchdacht werden sollte. Auch wenn Russland zugegeben von jeglicher Form des Pazifismus eigentlich gerade sehr weit weg ist und dabei von Staaten wie Iran und Nordkorea massiv unterstützt wird.
Und der russische Außenminister Lavrov, der ist gerade wieder in Nordkorea unterwegs.
Ja, genau. Er wurde von Machthaber Kim Jong-un empfangen und hat sich für die nordkoreanische Hilfe bedankt. Während der Iran Russland ja vor allem Drohnen und das entsprechende Know-how dazu liefert, sind aus Nordkorea sogar Soldaten im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine aktiv. Von 10.000 bis 12.000 Mann ist die Rede, Tendenz wohl steigend. Regierungsvertreter der USA, Südkoreas und Japans befürchten, dass Nordkorea im Gegenzug Technologie von Russland erhalten könnte, was die Bedrohung durch das nordkoreanische Atomwaffenprogramm erhöhen könnte. Lavrov hat heute jedenfalls erneut Verständnis dafür gezeigt, dass Nordkorea Atomwaffen und Raketen entwickelt. Russland respektiere diese Bestrebungen Nordkoreas und verstehe die Gründe, warum es eine nukleare Entwicklung anstrebt, so Lavrov.
Keine Anzeichen also für eine Deeskalation im Ukraine-Krieg. Und wie schwierig es ist, einen Krieg zu beenden, wenn man ihn erst einmal begonnen hat, das sieht man auch im Gazastreifen. Seit rund einer Woche laufen in der katarischen Hauptstadt Doha wieder indirekte Gespräche zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Aber heute heißt es nun wieder, dass die Verhandlungen ins Stocken geraten sind.
Das zumindest berichten Insider. Grund dafür sollen laut Verhandlungskreisen Streitigkeiten über den Umfang des israelischen Truppenabzugs sein. Diskutiert wird in Doha über einen US-Vorschlag für eine 60-tägige Waffenruhe. Dabei geht es unter anderem um eine schrittweise Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der Hamas und um den Abzug israelischer Truppen. Und da gibt es offenbar noch unterschiedliche Vorstellungen der Kriegsparteien, die nicht zusammenpassen wollen. Auch Fragen der humanitären Hilfe und der Garantien für eine Beendigung des Krieges seien umstritten, hieß es. Man will aber immerhin weiterverhandeln und deshalb soll in der kommenden Woche auch der US-Sondergesandte Witkoff zu den Gesprächen dazustoßen. Gescheitert sind die Bemühungen um eine Waffenruhe also noch nicht.
Israel betont ja immer wieder, dass es den Krieg erst beenden will, wenn die Hamas vollständig zerschlagen ist. Und zwischenzeitlich sah es so aus, als ob man dieses Kriegsziel fast erreicht hätte. Aber wie geschwächt ist die Hamas wirklich? Dieser Frage ist unser Tel Aviv-Korrespondent Julio Segador nachgegangen.
Seit mehr als 21 Monaten tobt der Gazakrieg. Der kleine Küstenstreifen ist in weiten Teilen zerstört. Eine lebensfeindliche Trümmerlandschaft, in der die meisten Menschen als Flüchtlinge in ihrer eigenen Heimat in Zeltstätten leben müssen. Nach der Terrorattacke der Hamas im Oktober 2023 ging das israelische Militär mit einer noch nie dagewesenen militärischen Wucht gegen die Terrororganisation vor. Luftangriffe, Artilleriefeuer und Bodenkräfte. Die Gefahr der Hamas für Israel scheint inzwischen weitgehend gebannt. Die israelische Armee sei nahe dran, ihre Kriegsziele zu erreichen, macht Militärsprecher Efi Defrin deutlich. Wir haben es geschafft, die Hamas von der Grenze zu Israel zu entfernen und wir haben nun über 65% des gesamten Gebietes des Gazastreifens unter unserer Kontrolle. Das System, die Art unserer Kriegsführung zerstört die Hamas von innen. Wir treffen ihre militärischen Fähigkeiten, zerstören ihre Kontrolle vor Ort und untergraben das Vertrauen der Bevölkerung in sie. Der Großteil der Hamas-Bataillone soll zerstört worden sein. Die Terrororganisation soll mehr als die Hälfte ihrer Kämpfer verloren haben. Ebenso den Großteil ihres Raketenarsenals. Und doch sind es Szenen wie diese, die die israelische Überlegenheit relativieren. Der arabische Sender Al Jazeera strahlt ein Hamas-Video aus. Ein Kämpfer der Terrororganisation schleicht sich inmitten einer Trümmerlandschaft an einem Panzer an, klettert auf ihn hoch und wirft einen Sprengsatz in die offene Luke des Panzers. 7 Soldaten sterben bei dem Angriff. Es ist die neue Guerilla-Taktik der Terrororganisation, die zuletzt zum Tod zahlreicher israelischer Soldaten geführt hat. Die Hamas-Kämpfer versuchen im Häuserkampf inmitten der Ruinen und Trümmer ihren waffentechnisch überlegenen israelischen Gegner zu treffen. Eine Taktik, die Israel von Anfang an gefürchtet hatte, die nun aufzugehen scheint. Die Hamas operiert zunehmend in kleinen Gruppen, nutzt Sprengfallen und überraschende Angriffe mit leichten Waffen aus dem Untergrund. Eine für das israelische Militär schwierige und gefährliche Kampftaktik, sagt Kobi Michael. Er ist Militäranalyst am Institut für nationale Sicherheitsstrategie, INSS, in Tel Aviv. Wir sind der Hamas gegenüber offen ausgesetzt, geradezu entblößt, auch wenn unser Militär seine Vorgehensweise im Gazastreifen ändert. Sie lernen innerhalb von 3 Tagen unsere neue Vorgehensweise und passen sich dem an. Die Hamas ist eine hybride Organisation, die von Anfang an auf den Terror- und Guerillakampf gesetzt hatte. Und genau das machen sie jetzt. Daher wirkt sich das zu ihren Gunsten aus und zu unseren Ungunsten. Auch die Tötung fast der gesamten Führungsspitze der Hamas scheint die Terrororganisation nicht nachhaltig geschwächt zu haben. Neuer Hamas-Chef soll der 55-jährige Is al-Din al-Haddad sein. Ein Hamas-Kommandeur, der schon bei der Terrorattacke auf Israel eine führende Rolle hatte. Er soll Medienberichten zufolge derjenige sein, der für die Hamas die Entscheidung nun trifft, ob es noch einmal zu einer Waffenruhe kommt oder nicht. Der israelische Generalstab vermutet ihn im Norden des Gazastreifens. Schon vor Monaten hatte Israel auf ihn ein Kopfgeld von 750.000 US-Dollar ausgesetzt. Is al-Din al-Haddad wird in Israel auch als der Geist der Qassam-Brigaden bezeichnet. 6 Anschläge auf sein Leben durch das israelische Militär soll der Hamas-Terrorist überlebt haben. Nun ist er mutmaßlich der letzte Lebende aus der Führungsriege der Hamas, der aktiv an der Terrorattacke vom 7. Oktober 2023 beteiligt war.
Im Gazastreifen hat es offenbar neue Angriffe gegeben. In Deir al-Balah und Khan Yunis sollen durch israelische Luftangriffe mindestens 28 Menschen getötet worden sein. Das melden mehrere Krankenhäuser in der Region. Und unter den Getöteten seien auch 4 Kinder.
Auch im israelisch besetzten Westjordanland kommt es immer wieder zu Ausbrüchen von Gewalt. Auch jetzt wieder.
Nach palästinensischen Angaben haben jüdische Siedler gestern Abend in der Ortschaft Sinjil 2 Palästinenser getötet. 10 weitere Personen sollen verletzt worden sein. Einer der getöteten Männer ist offenbar US-Bürger gewesen. Seine Familie in Florida hat die US-Regierung nun aufgefordert, eine Untersuchung einzuleiten und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Das Außenministerium in Washington wollte sich dazu aber zunächst nicht äußern. Die israelische Armee hat gesagt, was sie immer sagt, dass man den Vorfall untersucht.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Britta Geldschläger aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.